Bitte öffnet eure Bibeln zu Matthäus 5. Wir sind mitten in der Bergpredigt. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern auf diesem Berg irgendwo in Galiläa. Und er erklärt seinen Jüngern das Leben in Gottes Reich. Das Reich, das mit ihm angebrochen ist. Das Reich, in dem wir eintreten durch Glauben an ihn und Buße von unseren Sünden. Und er hat ihnen versichert, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz des Alten Testamentes aufzuheben. Er nimmt es nicht weg, er erklärt es nicht für ungültig. Er sagt nicht, all das, was sie bisher als Juden gelernt haben, ist nicht mehr relevant. Er sagt, dass er es erfüllt. Und dann macht er seine Jünger auf diese schockierende Tatsache aufmerksam. Er sagt ihnen, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihre Gerechtigkeit, ihr Leben hat also irgendetwas damit zu tun, ob sie in den Himmel kommen oder nicht. Die Art und Weise, wie sie leben, hat irgendetwas damit zu tun, wie es nach ihrem Leben mit ihnen weitergeht. Aber es ist nicht so, wie wir auf den ersten Blick denken mögen. Es ist nicht so, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten verstanden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren der Maßstab, wenn es um Gerechtigkeit ging. Wenn jemand das Gesetz hielt, dann waren sie es. Und Jesus sagt seinen Jüngern, das reicht nicht, so zu leben, wie sie leben. Und Jesus ist jetzt dabei, anhand von ein paar konkreten Gesetzen des Alten Testamentes zu zeigen, was er damit meint. Mit dieser Gerechtigkeit, die größer ist. Er erklärt, was er an der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer und auch an der Gerechtigkeit von so vielen Menschen heute bemängelt, korrigiert in diesen Absätzen der Bergpredigt das falsche Verständnis des Gesetzes und hilft uns zu verstehen, wie wir das Gesetz richtig verstehen sollen. Im letzten Abschnitt hat er begonnen mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren der Meinung, dass sie das Gebot vollkommen einhalten würden, solange sie niemanden töten würden. Und Jesus zeigt im letzten Abschnitt, dass wir schuldig sind, schon wenn wir Zorn gegen unseren Bruder, unsere Schwester in unserem Herzen tragen. Und in unserem Abschnitt heute geht es um ein weiteres Gebot, nämlich das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und wir lesen den Abschnitt in Matthäus 5, die Verse 27 bis 30. Das ist der heutige Predigttext, Matthäus 5, die Verse 27 bis und mit 30. Hier Gottes Wort hier, die Worte von Jesus, unserem Herrn, aufgeschrieben durch den Apostel Matthäus. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Dies die Worte unseres Herrn an seine Jünger und dies die Worte unseres Herrn auch an uns. Sind nicht einfache Worte. Ich hoffe, dass die Predigt heute für uns alle gewinnbringend ist im Verstehen, was Jesus mit diesen Worten aussagt. Und wir möchten diesen Text heute Morgen anhand von zwei Punkten anschauen. Erstens, Ehebruch beginnt im Herzen. Ehebruch beginnt im Herzen. Zweitens, sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Erstens, Ehebruch beginnt im Herzen. Jesus beginnt diesen Abschnitt wieder mit den Worten in Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann in Vers 28 fährt er weiter mit den Worten, ich aber sage euch. Wir haben gesehen, letztes Mal, dass was Jesus korrigiert, ist nicht das Alte Testament. Es mag auf den ersten Blick so den Anschein machen, er zitiert ein Gebot und dann sagt er, ich aber sage euch. Jesus verschärft das Alte Testament auch nicht. Was er macht mit seinen Worten ist, er korrigiert das falsche Verständnis von den Menschen dieser Zeit. Er korrigiert das Verständnis der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und somit auch von dem Volk, das ja unterrichtet worden ist durch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das war die Annahme dieser Zeit. Sie verstanden es so wie die Schriftgelehrten. Und ihr falsches Verständnis war dies, dass solange sie keinen Ehebruch in der Tat begangen haben, sie dieses Gebot vollkommen einhielten. Sie meinten, sie wären in Bezug auf dieses siebte Gebot gerecht, solange sie nicht gegen die genauen Worte dieses Gebotes verstoßen würden, nämlich keinen Ehebruch in der Tat zu begehen. Ihr falsches Verständnis war, dass dieses Gebot lediglich etwas über die äußerliche Tat sagt, nicht über das Herz, das hinter dieser äußerlichen Tat steckt und schon viel früher in Sünde fällt. Und genau das ist es, was Jesus an ihrer Gerechtigkeit bemängelt. Es war eine rein äußerliche Gerechtigkeit. Wir sehen dies an verschiedenen Stellen in den Evangelien immer wieder. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer war rein äußerlich. Sie waren hoch angesehen von dem Volk für ihre Geistlichkeit, für ihren Gehorsam von dem Gesetz, für ihr Wissen über das Alte Testament und alles darum herum. Aber Jesus zeigt immer und immer wieder, dass das Problem ihrer Herzen nicht angegangen wurde. Ihre Gerechtigkeit war eine rein äußerliche Gerechtigkeit. Und Jesus sagt zu Recht, eine solche Gerechtigkeit ist nicht das Merkmal von jemandem, der in den Himmel kommt. Und es ist auch die Gerechtigkeit von vielen, die sich heute Christen nennen. Sie sind rein äußerlich gerecht. Sie sind versucht, gut über uns zu denken, wenn wir noch nie einen Mord begangen haben. Wir sind versucht, gut über uns selbst zu denken, wenn wir noch nie Ehebruch in der Tat begangen haben. Wir sind versucht, uns mit den Menschen draußen zu vergleichen, die diese Dinge tun. Und wir denken, wir sind im Gegensatz zu ihnen gerecht. Doch wie sieht es aus in unseren Herzen? Was tue ich, wenn ich meine, dass ich alleine bin und niemand zuschaut? Jesus zeigt, auch anhand dieses siebten Gebotes, dass Gottes Gesetz tiefer geht, als nur unser Verhalten anzusprechen, nur über unsere äußerliche Tat zu sprechen. Der kürzere Westminster Katechismus sagt über dieses siebte Gebot Folgendes: Was wird gefordert im siebten Gebot? Und die Antwort ist, das siebte Gebot fordert das Bewahren unserer eigenen Keuschheit, Reinheit und der unseres Nächsten im Herzen, im Reden und im Verhalten. Im Herzen, im Reden und im Verhalten. Der Katechismus hat noch eine zweite Frage zu diesem Gebot. Was ist verboten im siebten Gebot? Das siebte Gebot verbietet alle unkeuschen Gedanken, Worte und Taten. Bei einigen von uns ist vielleicht der neue City-Katechismus bekannter. Auch er nimmt Bezug auf dieses siebte Gebot. Die Frage ist, was fordert Gott im siebten Gebot? Und die Antwort, dass wir uns von sexueller Unmoral fernhalten und unser Leben rein und treu führen, sei es in der Ehe oder als Alleinstehende. Dass wir alle unreinen Taten, Blicke, Worte, Gedanken und Begierden, die uns dazu verleiten können, meiden. Wir erfüllen das siebte Gebot also nicht, wenn wir lediglich niemals mit jemandem intim sind, der nicht unser Ehepartner ist. Das Gebot geht viel tiefer wie all die Gebote Gottes. Es geht darum, rein zu sein in unseren Herzen, im Reden, im Verhalten. Es geht darum, dass unser Verlangen, rein zu sein, so groß ist, dass wir alles meiden. Taten, Blicke, Gedanken, Begierden, die uns weg von dieser sexuellen Reinheit bringen. Und sexuelle Reinheit bedeutet, dass jede Art von Sexualität, ob in Gedanken oder Tat, außerhalb der Ehe, innerhalb der Ehe. Sexuelle Reinheit bedeutet, dass jede Art von Sexualität, ob Gedanken oder Tat, in den Ehebund gehört. Genau das sehen wir in den erklärenden Worten von Jesus. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, und hier ist die wahre Bedeutung von diesem Gebot, so wie es auch im Alten Testament gemeint war, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Verse 27 und 28. Der Schlüssel des Verses oder dieser zwei Verse sind hier die Worte, um sie zu begehren. Es ist nicht Sünde, jemanden vom anderen Geschlecht anzuschauen. Es ist auch nicht Sünde, jemanden vom anderen Geschlecht attraktiv zu finden. Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen und es gehört dazu, dass wir in seiner Schöpfung Schönheit entdecken. Es sollte uns nicht überraschen, dass wenn dieser wunderbare, kreative Gott uns geschaffen hat, dass Menschen schön sind. Was der Schritt zur Sünde ausmacht, sind diese Worte, die Jesus braucht, um sie zu begehren. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das Wort begehren drückt ein starkes Verlangen aus. Und wir lesen dieses Wort auch in anderen Stellen, in ganz anderen Zusammenhängen in der Bibel und es ist nicht per se negativ. Paulus braucht es zum Beispiel im 1. Timotheus 3, wenn er von diesem Verlangen spricht, dass gut ist, wenn ein Mann Ältester werden will. Er sagt, das ist ein gutes Verlangen. Er braucht das gleiche Wort. Aber in diesem Zusammenhang hier, in Matthäus 5, da sagt Jesus eindeutig sexuelles Verlangen, ein starkes Verlangen, das sexuell gemeint ist. Und er sagt also, wer eine Frau ansieht, um sie sexuell zu begehren, sagt Jesus, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jetzt, ich hoffe, dass es klar ist, aber ich will es trotzdem noch erwähnen, dass auch wenn hier die Rede von einem Mann ist, der eine Frau ansieht und begehrt, dieses Gebot genau gleich für Frauen gilt. Das Gebot gilt nicht nur, wenn ein Mann eine Frau begehrt, auch wenn eine Frau einen Mann begehrt. Oder in welche Richtung das Begehren auch gehen mag. Der Punkt ist nicht das Geschlecht. Und der Punkt ist auch nicht der Ehestand von jemandem. Also wenn ich eine Frau ansehe, die nicht verheiratet ist und ich nicht verheiratet bin, dann wäre es kein Ehebruch. Nein, der Punkt ist nicht der Ehestand von jemandem. Das siebte Gebot ist genauso anwendbar für jemanden, der nicht verheiratet ist. Der Punkt von Jesus ist, dass die gleiche Sünde begangen wird, nicht der Ehebruch an sich. Aber dass es die gleiche Art von Sünde ist. Die Bibel erlaubt uns also nicht, uns als gerecht anzusehen, nur weil wir nie intim waren mit jemandem, der nicht unser Ehepartner ist. Und das für dich wahr ist, wenn du noch nie intim warst mit jemandem, der nicht dein Ehepartner ist, dann lobe Gott dafür. Das ist richtig und das ist gut. Aber das Gebot geht noch viel weiter. Jesus lehrt, dass wir schuldig sind im Bereich der sexuellen Sünde, wenn noch lange bevor wir überhaupt mit jemandem, mit dem wir nicht verheiratet sind, ins Bett gehen. Wir brechen das siebte Gebot, wenn wir jemanden mit sexueller Lust betrachten. Und das beinhaltet auch das innere Auge. Die Gedanken. Jetzt, warum sagt Jesus dies seinen Jüngern? Ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Er sagt es nicht direkt, warum er es uns sagt oder warum er es seinen Jüngern sagt. Ich glaube, es wird klar, wenn wir das darum herum betrachten, warum Jesus es seinen Jüngern sagt. Will er herausfinden, ob irgendjemand unter seinen Jüngern dieses Gebot gebrochen hat und wenn ja, diese Menschen dann wegschicken, weil sie nicht als seine Jünger taugen? Ich glaube, es ist klar, dass es nicht die Absicht ist, warum Jesus dies seinen Jüngern sagt. Es geht Jesus nicht darum, um zu verdammen. Jesus will ganz sicher nicht, dass seine Jünger in diese Falle der Schriftgelehrten und Pharisäer tappen und sich, wie sie, auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen. Jesus will sicherstellen, dass seine Jünger, die zu ihm kommen, zu dem Herrn und Retter, sich bewusst sind, dass sie einen Herrn und Retter brauchen. Er will ganz sicher, dass sie überführt sind von ihrer Schuld als Brecher dieses siebten Gebotes. Seht ihr das? Er will, dass sie aufwachen und merken, nein, wir können uns nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit sicher wiegen. Ich habe das siebte Gebot gebrochen. Und deshalb brauche ich einen Retter. Jesus will, dass seine Jünger, auch seine Jünger heute, überführt sind von diesem Gebot. Sich als Brecher von diesem Gebot, wie auch der anderen Gebote, erkennen. Nicht daran, dass sie daran verzweifeln, sondern damit sie sich ihrer Schuld bewusst sind und sich an Jesus wenden als der, der Vergebung und Erneuerung bringt. Ich hoffe, dass diese Worte von Jesus an seine Jünger damals und auch an seine Jünger heute überführend sind, auch für dich. Wenn du diese Worte von Jesus liest und dabei nur an andere denkst, die wahrscheinlich versagt haben, dann mache ich mir Sorgen über dich. Wenn du dich nicht überführt fühlst von dem, was Jesus hier sagt, dann solltest du dir Sorgen über deine Rettung machen. Die Worte von Jesus sollten für uns alle überführend sein. Jesus will, dass wir verstehen, dass die Gebote Gottes viel tiefer gehen. Dass sie ganz tief in unsere Herzen gehen. Dass wir überführt sind von unserer Schuld. Und diese Schuld soll uns direkt zurück zu ihm führen, der diese Worte gesagt hat. Nicht weg von ihm, sondern zu ihm. Zu Jesus selbst, der von sich sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ich möchte euch bitten, kurz zum Galater 2 zu gehen. Der Galaterbrief wurde von dem Apostel Paulus geschrieben. Und Paulus war auch einmal einer dieser Pharisäer. Er gehörte zu denen, die glaubten, dass sie aus sich selbst gerecht vor Gott sein könnten. Er glaubte, dass er äußerlich diese Gebote einhalten kann, denn er hat ja niemanden ermordet. Doch hat er, aber es war gesetzlich so geregelt. Es war in seinen Augen kein Mord. Er hat ja nicht Ehebruch begangen und so weiter. Er gehörte zu diesen Menschen, die glaubten, er könnte gerecht sein vor Gott durch sein Tun. Doch dann kam er zum Glauben an Jesus. Dann wurde er überführt von seiner Schuld. Ihm wurde bewusst, dass er Jesus braucht als seinen Retter. Und jetzt ist er mit Eifer dabei, das Evangelium zu verkündigen und auch zu verteidigen. Und genau das macht er im Galaterbrief. Er verteidigt die gute Nachricht, dass wir allein durch Jesus gerecht sein können vor Gott. Paulus schreibt den Galaterbrief an eine Gemeinde, die dabei war, das sind mehrere Gemeinden, sie waren dabei, dieses Evangelium zu verlassen. Sie fingen an zu glauben, dass sie durch das Halten der Gesetze doch gerecht sein können vor Gott. Und Paulus schreibt ihnen Folgendes. Galater 2, Vers 16. Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerecht wird. Paulus sagt, dass niemand, weder der treueste Pharisäer, auch der größte Sünder aus Werken des Gesetzes gerecht werden kann vor Gott. Niemand, kein Fleisch, wird gerechtfertigt durch das, was wir tun. Wir werden allein aus Glauben an Jesus gerechtfertigt. Und Paulus sagt, dass er das erkannt hat und deshalb auf Jesus Christus vertraut. Der Grund, weshalb Jesus seinen Jüngern die wahre Bedeutung des Gesetzes erklärt, ist also eindeutig nicht, weil er nach denen sucht, die all diese Dinge einhalten könnten. Niemand wird durch das Gesetz gerechtfertigt. Das war nicht nur die Meinung von Paulus, sondern auch die Überzeugung von Jesus. Der Grund, dass er diese Dinge seinen Jüngern sagt, ist, um uns davor zu warnen, uns nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit zu verlassen, sondern auf ihn zu vertrauen als unseren Herrn und Retter. Das bedeutet, dass wenn du heute überführt bist von deiner Schuld in Bezug auf dieses siebte Gebot, dann bekenne deine Schuld. Bekenne, dass du dieses Gebot gebrochen hast. Und vertraue darauf, dass er, Jesus, für deine Schuld gestorben ist. Dass er Vergebung erwirkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und dass er dies tat für alle, die einmal auf ihn vertrauen würden, egal was deine und meine Vergangenheit ist. Jesus will unsere falsche Gerechtigkeit, unser Vertrauen in uns selbst zerstören, indem er uns aufzeigt, wie schnell wir dieses Gebot, wie auch andere Gebote gebrochen haben. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb Jesus seinen Jüngern die wahre Bedeutung des Gesetzes erklärt. Der zweite Grund ist, weil uns das Gesetz Gottes offenbart, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Das Werk von Jesus am Kreuz erwirkt nicht nur Vergebung für deine und meine Sünden. Das Werk von Jesus am Kreuz befreit uns auch von der Herrschaft der Sünde und befähigt uns, gemäß Gottes Willen zu leben. Und es bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus erwähnt diesen Kampf und er zeigt uns, dass das Leben als seine Nachfolger einen Kampf beinhaltet. Der zweite Punkt, sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Nachfolger von Jesus sind Menschen, die durch ihren Glauben an Jesus vollkommen gerecht gesprochen wurden. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, wir vertrauen auf die Gerechtigkeit von Jesus. Aber Christen sind auch Menschen. Das macht Jesus gerade in der Bergpredigt so klipp und klar, die durch Gottes Gnade veränderte Leben leben. Und genau das meint er mit dieser größeren Gerechtigkeit. Jesus erwartet, dass sein Werk am Kreuz und seine Kraft der Gnade, die durch den Geist in unsere Herzen kommt, Veränderung in uns bewirkt. Dass obwohl wir immer noch kämpfen gegen die Sünde, unser Leben durch seine verändernde Gnade verändert wird. Aber Jesus ist sich auch bewusst, dass dieses Leben der Veränderung ein radikaler Kampf ist. Und genau diesen Kampf spricht er an in den Versen 29 und 30. Lest noch einmal, was er dort sagt zu seinen Jüngern. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wahrscheinlich ist es nicht nötig, dies zu erwähnen, aber ich mache es trotzdem. Jesus braucht hier ein Stilmittel der Übertreibung. Also das, was Jesus in diesen zwei Versen sagt, ist nicht wörtlich gemeint. Ich glaube, das ist uns allen klar. Jesus übertreibt hier ganz bewusst und er braucht dies als ein Stilmittel. Er will damit etwas bewirken. Also wir nehmen die Worte von Jesus nicht wörtlich. Und warum wissen wir das? Die Wurzel der Sünde sind unsere Herzen. Es würde niemandem etwas bringen, wenn wir das Auge ausreißen oder die Hand abhacken. Das Problem der Sünde würde bestehen bleiben. Aber auch wenn Jesus hier bewusst übertreibt, ich glaube, hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Heißt das nicht, dass wir seine Worte nicht sehr ernst nehmen sollen? Denn genau deshalb braucht er solch drastische Worte. Er will uns bildlich verständlich machen und klar machen, wie ernst diese Angelegenheit ist. Das Bild, das Jesus hier braucht, beinhaltet Blut und Schmerz. Seht ihr das? Das Auge ausreißen, die Hand abhauen. Das sind blutige Worte, das sind schmerzhafte Worte. Jesus will uns damit vor Augen führen, wie ernsthaft wir diesen Kampf kämpfen sollen, wie radikal wir gegen die Sünde in unserem Leben vorgehen sollen. Die Worte von Jesus beinhalten auch eine Warnung. Zweimal erwähnt er die Hölle, dass in die Hölle geworfen werden. Und Jesus lehrt hier wieder nicht, dass unsere Sicherheit in unserem Kämpfen liegt. Und wenn wir nicht genug kämpfen, dann werden wir es nicht in den Himmel schaffen. Jesus erwartet, dass wir als seine Jünger kämpfen. Und dass wenn wir nicht kämpfen, wenn wir diesen Kampf nicht ernst nehmen, dass dies offenbart, dass wir ihn nicht erkannt haben als unseren Retter. Die Worte von Jesus beinhalten also auch eine Warnung, wenn es in deinem Leben keinen Kampf gegen die Sünde gibt, dann wage ich zu bezweifeln, dass du auf dem Weg in den Himmel bist. Und ich meine damit nicht nur einen Kampf gegen Sünde, die öffentlich ist, die andere sehen und die dich vor anderen blamieren können. Nein, ich meine damit auch Kampf gegen Sünde, die niemand sieht. Die schlicht und einfach Sünde gegen Gott ist und die du bekämpfst, weil du Sünde hast und Gott liebst. Das Leben eines Nichtchristen ist gekennzeichnet von einem Leben der Sünde. Jemand, der Jesus nicht kennt, jemand, der diese Erneuerung durch den Heiligen Geist nicht erlebt hat, dessen Leben ist gekennzeichnet von der Sünde. Aber das Leben eines Christen ist gekennzeichnet von diesem Kampf gegen die Sünde. Von dieser inneren Reaktion, dass wir die Sünde in uns hassen. Und Jesus beschreibt diesen Kampf mit diesen ganz radikalen Worten: Reiß dein rechtes Auge aus, haue deine rechte Hand ab. Er will uns vor Augen führen, bildlich, wie ernst wir diesen Kampf nehmen sollten. Heute würde er vielleicht Dinge sagen, wie: wenn dich dein Smartphone zur Sünde verführt, dann wirf es weg. Ich glaube, für viele von uns ist das Smartphone fast wie die rechte Hand. Wir denken, es ist notwendig. Ich kann nicht mehr sein ohne das. Aber auch der Arm abhacken wäre mühsam, ohne den rechten Arm zu leben. Jesus würde heute vielleicht sagen, wenn du nicht mit deinem Internetanschluss zu Hause umgehen kannst, dann verzichte darauf. Und wir denken, das Leben ohne YouTube und ohne TikTok ist ein mühseliges Leben. Aber wie mühselig wäre ein Leben ohne dein rechtes Auge? Jesus will, dass es uns bewusst wird, als seine Jünger, dass dieser Kampf gegen die Sünde ein radikaler Kampf sein soll. Eine Waffe, die Satan braucht, um uns in diesem Kampf gegen die Sünde zu besiegen und zu entmutigen, ist, uns einzureden, dass wir die Einzigen sind, die kämpfen. Sünde wächst gewöhnlich in der Dunkelheit, im Alleinsein, im niemandem erzählen davon. Und Satan braucht genau das, um Sünde in deinem Leben wachsen zu lassen. Aber die Wahrheit ist, du bist nicht allein. Dieses siebte Gebot betrifft uns alle. Wir alle kämpfen auf die eine oder andere Art mit diesem Thema. Du bist nicht allein und meine Erfahrung ist, dass wir auch nicht alleine kämpfen können. Und so gibt uns Gott in diesem Kampf, er ruft uns nicht nur diese Dringlichkeit in Erinnerung. Ich glaube, Gott gibt uns in diesem Kampf auch einander als Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nie gemacht hast, sprich mit jemandem, mit einem Bruder oder einer Schwester über deine Kämpfe in dieser Angelegenheit. Ein großes Thema in diesem Gebiet ist natürlich Pornografie. Über 90% der Männer konsumieren regelmäßig Pornografie. Über 50% der Frauen. Lange dachte man, dass es nur ein Problem war von uns Männern. Liebe Schwester, wenn du mit diesem Problem kämpfst, denke nicht, dass eine Frau mit so etwas nicht kämpfen darf. Wende dich an eine Schwester, bitte um Hilfe, bitte um Rat, bitte um Gebet. Und lieber Bruder, wenn du damit kämpfst, geh auf deinen Bruder zu und bitte um Hilfe. Wir alle brauchen Hilfe in diesem radikalen Kampf gegen die Sünde. Und Jesus sagt hier in diesem Text nichts davon, von dem, was kommt, wenn wir kämpfen. Er erwähnt nur, dass, wenn wir nicht kämpfen, unser ganzer Leib wird in die Hölle geworfen. Aber was ist wahr auf der anderen Seite? Wir haben heute davon gesungen. O Gnade Gottes, irgend einmal wird die Zeit sein, wenn Jesus wiederkommt und wir werden Teil sein seiner Herrlichkeit. All diese Kämpfe werden ein Ende haben. All diese Unreinheit in unseren Herzen wird weg sein. Unsere Augen werden den sehen, der uns gerettet hat. Wir werden ihn bejubeln und ihm zusingen, alle Ewigkeit für die Gnade, die er uns gegeben hat. Wenn wir jetzt in 1000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Dieser Kampf gegen die Sünde sollte nicht nur motiviert sein von dem, was Jesus hier erwähnt, nämlich der Hölle, sondern genauso von dieser Gewissheit, dass auf uns, die auf Jesus Christus vertrauen und in diesen Kampf dadurch ernst nehmen, die Herrlichkeit wartet bei unserem Herrn. Unserem Herrn, der uns vergibt, unserem Herrn, der geduldig mit uns ist, unser Herr, der weiß, dass wir schwach sind, unser Herr, der uns seinen Geist gibt, um uns zu helfen, und unser Herr, der uns einander gibt, damit wir einander ermutigen können und anspornen können in diesem guten Kampf.